VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Ja, schönen guten Abend. Ja, wir fangen an mit einem kulinarischen Thema. Und Ernährung ist ja so ein Thema, was eigentlich tatsächlich im Moment in aller Munde ist. Es geht ständig darum, welche Speisen für Mensch, Tier und Natur sind die richtigen Kochshows, Kochbücher, vermarkten sich bestens. Und Christoph Ribbert hat aber einen ganz überraschenden Zugang zu dieser Ernährungsdebatte gefunden. Er ist Professor für Amerikanistik und Kultur an der Uni in Paderborn. Und er erzählt in seinem Buch die Geschichte des Restaurants, beziehungsweise eigentlich viele Geschichten des Restaurants. Erstmal herzlich willkommen, Christoph Ribbert.
Danke, danke.
Ja, Sie sind Amerikanist, habe ich schon gesagt, und Ihr Buch beginnt auch in Amerika, und zwar mit einer jungen Frau, Frances, die im Jahr 1917 durch Chicago läuft und sie sucht einen Job als Kellnerin und geht von Restaurant zu Restaurant und man denkt, aha, das ist eine dieser armen Frauen, die einfach eine Arbeit sucht, weil es ihr so schlecht geht, und dann erzählen Sie aber ganz was anderes.
Ja, genau. Ich wollte es ein bisschen spannend machen und so tun, als würde sie wirklich nur einen Job suchen. Und tatsächlich ist sie Soziologin und und möchte als Kellnerin arbeiten, weil sie ein Buch darüber schreiben will, wie sie als Kellnerin arbeitet. Und sie hat dieses Buch auch geschrieben, das ist aber dann total in Vergessenheit geraten. Also es kommt manchmal in irgendwie Fußnote 73 von irgendwelchen Überblicksgeschichten vor. Sie war eine hervorragende Soziologin, eine sehr schlechte Kellnerin. Also sie hat dann eben immer irgendwie Suppe über Hüte gegossen oder Tabletts fallen lassen und wurde also laufend gekündigt. Dadurch, dass sie so oft gekündigt wurde, hat sie aber sehr viele Restaurants kennengelernt, weil sie dann immer wieder neu angefangen hat und hat halt dieses tolle Buch über ihre Erfahrungen als Kellnerin geschrieben, was für mich so ein Einstiegstor war.
Und das zieht einen ja auch sofort in ihr Buch rein. Und das ist ja auch, deshalb habe ich damit angefangen, weil das sehr stilprägend für ihr Buch ist, dass sie eben diese vielen Geschichten aus ganz verschiedenen Bereichen, aus der Soziologie, aus der Politik, aus der Literaturgeschichte erzählen. Und das ist sehr raffiniert ineinander verschachtelt, fast wie im Film geschnitten oder auch eben wie ein Roman. Wie sind Sie auf diese Kompositionsweise gekommen?
Also ich bin ja nicht der Erste, der sowas gemacht hat, also so diese vielen kleinen Geschichten so ineinander zu schneiden. Also mein großes Vorbild ist John Dos Passos' Manhattan Transfer, der so ein New York-Roman aus den 20er Jahren, wo eben verschiedene Leute eben durch Manhattan laufen, fahren und sich immer wieder begegnen. Und der das macht, also nicht nur so, um zu unterhalten, sondern auch um so eine Bandbreite der New Yorker Gesellschaft darzustellen, eben von arm bis reich, ne, und die sich dann eben immer wieder so miteinander kollidieren, aneinander vorbeigehen. Und das wollte ich für dieses Restaurant eben auch machen. Also ich hatte von Anfang an, wollte ich nicht so ein Gourmet-Buch schreiben, irgendwie über das schönste Auberginen-Mousse der Welt, so, sondern eben über diese Konfrontationen und Kollisionen, die in Restaurants stattgefunden haben in der Moderne.
Tatsächlich fängt die Geschichte des Restaurants ja viel früher als mit dieser Frances an, nämlich schon im Mitte des 18. Jahrhunderts, und zwar als Menschen auf einmal keinen Hunger mehr hatten. Jetzt ist aber vorher ja auch schon in öffentlichen Räumen gegessen worden. Was ist denn anders im Restaurant?
Das Restaurant bietet so eine gewisse Privatheit in der Öffentlichkeit. Also man kriegt eine Speisekarte und man kann sich also selber was aussuchen. Man kriegt einen Tisch für sich, also unser Tisch, das sagt man ja auch immer noch. Hoffentlich kriegen wir einen guten Tisch. Und war eben so für sich, ne? Zu zweit. Also in den ersten Restaurants in Paris gab es dann so Nischen oder auch sogar so einzelne Räume, in die man sich zurückziehen konnte. Während vorher waren es halt so lange Tische, wo es eine Sache gab und man mit ganz vielen fremden Leuten zusammensitzen musste.
Und man kriegt sowas für sich, sagen Sie. Und ich hatte den Eindruck beim Lesen Ihres Buches, dass so ein Restaurant ist ja auch wie eine Bühne. Jeder spielt eine spezielle Rolle. Das ist eigentlich tatsächlich wie in einem Theaterstück, wenn ich im Restaurant bin und denke die ganze Zeit zum Beispiel an die schrecklichen Arbeitsbedingungen der Leute, die Sie ja auch beschreiben, dann spiele ich meine Rolle als Gast ja nicht richtig, oder?
Nö, das wäre komisch, genau.
Ich verderb mir ja den Genuss damit. Also alle müssen eigentlich eine bestimmte Rolle im Restaurant spielen.
Stimmt, sonst macht es auch keinen Spaß. Also mein Buch soll jetzt auch nicht dazu auffordern, dass jetzt alle gleich in die Küche rennen und irgendwie jetzt kontrollieren, ob auch alle Köche irgendwie den Mindestlohn bekommen. Obwohl wahrscheinlich wäre das eine gute Sache, aber Also ich wollte das so miteinander verbinden, also so eine gewisse, so ein Blick auf das, wo sonst keiner hinguckt. Aber ich glaube, es ist trotzdem legitim, Restaurants gut zu finden, gern gut essen zu gehen.
Das also Sie können noch immer das Restaurant gehen, genießen, trotzdem, was Sie jetzt alles wissen. Haben auch keine Angst, dass da irgendwelche Tiere rumlaufen in der Küche.
Das ist so ein bisschen im Hinterkopf jetzt, mehr als vorher, das stimmt.
Gut, also das Buch verdirbt einem aber tatsächlich nicht den Appetit, ja. Also so schlimm ist es nicht. Sie haben in einem Interview gesagt, man muss das Restaurant erforschen, um unsere Welt zu verstehen. Was kommt denn im Restaurant alles zusammen, um die Welt zu verstehen?
Das ist, glaube ich, total übertrieben, aber nein, also man kann da, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wie Konsum und Arbeit, wie nah die aneinander sind. Also genau dieses gleiche Problem, das wir haben, wenn wir uns ein T-Shirt kaufen und uns überlegen, wer hat das bloß hergestellt, und dann brennt irgendwo eine Fabrik in Kambodscha und dann plötzlich merkt man, mein T-Shirt, das könnte ja irgendwie ein Problem sein. Im Restaurant, glaube ich, liegt das eben viel enger zusammen, also dass man sehr luxuriös und konsumiert und sehr raffiniert und dass man nur so ein paar Schritte weiter von durch eine Tür getrennt eben tatsächlich sehr hart gearbeitet wird und dass es eben viel enger ist. Also die Ungerechtigkeit des Kapitalismus passiert, als auf wenigen Quadratmetern sich beobachten lässt.
Sie zeigen aber ja auch sehr deprimierende Geschichten, die im Restaurant passieren. In der Zeit des Nationalsozialismus, eine Jüdin, die quasi nicht mehr lachen darf im Lokal, oder in den USA die Rassentrennung, die man auch sehr gut daran zeigen kann. Wenn man ihr Buch so liest, hat man den Eindruck, es gibt eigentlich kaum einen besseren Ort, an dem man die Gesellschaft untersuchen kann.
Ja, also klar, ich kann natürlich jetzt nicht behaupten, dass man die Welt dann versteht, ne? Aber man versteht schon, wie Menschen sowas wie Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft darstellen, symbolisch darstellen. Und das funktioniert genauso wie für die Leute, die irgendwo zugehören, aber auch für die Leute, die darum kämpfen, dazu zu gehören, wie eben zum Beispiel afroamerikanische Studenten in den 60er Jahren, die eben einfach sagen, so, wir gehören so lange nicht zu dieser Gesellschaft, bis wir nicht hier Mittag essen können. Mhm.
Ja. Sehr schön fand ich auch die Geschichte eines Restaurants Waffenschmied in Suhl, wo jemand so eine richtige Gegenwelt im real existierenden Sozialismus aufbaut. Das kann Restaurant auch, habe ich bei Ihnen gelernt, dass man da eben quasi ganz woanders ist.
Ja, es ist so eine Fiktion, also einer ganz anderen Welt. Also das funktioniert ganz bestimmt bei ethnischen Restaurants, also dass man sich nach Italien transportieren lässt oder eben da nach Japan. So kann das Restaurant auch funktionieren.
Und das haben Sie sich nicht ausgedacht mit diesem Restaurant Waffenschmied, weil das klingt, als wäre es irgendwie ein Roman.
Nee, also ich habe mir jetzt echt gar nichts ausgedacht. Also das war, also das musste von Anfang an so sein, weil sonst hätte das ja alles nicht funktioniert. Also da ist nichts dran ausgedacht.
Wo haben Sie denn zum Beispiel diese Geschichte ausgegraben? Ich finde, diese Frage hat mich während der ganzen Lektüre beschäftigt. Wo hat der diese Geschichten her?
Das sind so Bücher, die man, so Autobiografien von Köchen zum Beispiel, die kosten so online ungefähr 37 Cent, so, weil, also so von Köchen aus den 70er Jahren, die keiner mehr kennt. Also davon habe ich mir sehr viele bestellt. Und also das ist halt so eine Form von Literatur, die niemanden mehr interessiert. Also keiner kennt diese Leute, ihre Geschichten interessieren keinen Menschen mehr. Und daraus habe ich das viel gezogen. Ja, genau. Also habe einfach versucht, viele Sachen zu lesen, die irgendwie unbekannt sind und so eine Art, dass man so eine Art Gegengeschichte des 20. Jahrhunderts schreiben kann von Leuten, mit denen sich sonst eigentlich niemand beschäftigt.
Haben da eigentlich Ihre Kollegen drüber geschmunzelt, dass Sie sich mit so einem doch eher seltsamen Thema zu Anfangs beschäftigt haben?
Ja, man kriegt natürlich so dieses so, ja, toll, irgendwie der Gourmet. Ja, also das ist so das hat so ein bisschen was.
Der Wolfram Siebeck, der Amerikaner.
Ja, und das ist es halt überhaupt nicht. Also ich bin auch gar kein Feinschmecker. Also so, mein Gaumen ist echt ziemlich stumpf und so. Also ich finde, ich liebe Restaurants, ich liebe es, in Restaurants zu gehen, aber ich habe da, also das wusste ich halt auch von Anfang an, dass ich auf keinen Fall darüber schreiben will, was ich persönlich über Restaurants denke, so, sondern eben anderen Leuten zuhören wollte.
Ja. Sehr interessant fand ich auch, dass das Restaurant ja ganz eigene Textsorten kreiert. Also das geht ja los mit der Speisekarte, klar, ja. Aber dann eben auch schon, was Sie gerade sagten, diese Biografien irgendwelcher Köche oder die Restaurantkritik, und natürlich auch in der Literatur wird das ja auch nochmal ein eigener Topos geradezu.
Absolut, ja, es wird, also das Restaurant produziert extrem viele Texte, also fast mehr Texte als Essen. Also, und ich habe also Restaurantkritiker auch immer schon geliebt. Also das muss ich dazu sagen, wenn ich jetzt sage, so, ich bin kein Gourmet. Ich habe immer total gerne Wolfram Siebeck gelesen, weil ich finde, also einfach dieser Moment, wie aus einer Restauranterfahrung Sprache wird, irgendwie fand ich das von Anfang an, als ich noch gar nicht wusste, dass ich mich damit professionell beschäftigen würde, immer total so magisch, wie jemand essen geht und daraus dann einen guten Text schreibt. Das ist so, ja.
Und es lebt ja auch davon, dass man was über das Restaurant erzählt. Also genau, das fängt ja auch schon am Anfang damit an, dass eben in Paris dann im 18. Jahrhundert die Leute sich erzählen, hier, das ist ganz toll, geht doch mal dahin. Und das ist ja eigentlich bis heute so, das Restaurant ist nur so gut wie die Geschichten, die man sich darüber erzählt, oder?
Genau. Und dann war die Kellnerin total unverschämt zu uns. Es werden dann immer so Geschichten konstruiert.
Ja, und mit ihrem Buch hat man ja jetzt eine neue, noch viel reichhaltigere Geschichte des Restaurants gefunden. Gehen Sie jetzt anders essen?
Ja, ich achte da schon drauf. Also ich dachte eigentlich, also eine Sache, die so rausgekommen ist, dabei ist für mich, dass immer wieder dieser Mythos vom authentischen, tollsten Restaurant der Welt. Das ist grundsätzlich immer das Restaurant ganz am Ende des Dorfs, wo niemand hingeht. Also alle Touristen gehen nach links und wenn man nach rechts geht, dann kommt da das Restaurant. Das ist wirklich ganz toll. Keiner kennt es. Die beste Küche der Welt. Und so. Und ich dachte mir so, ja, toll. Also dieser Mythos kommt echt in jedem Text über Restaurants. Und dann war ich diesen Sommer in Portugal. Und gehe halt nicht da, wo alle hingehen, sondern gehe nach rechts. Und da war so ein kleines Restaurant und niemand sprach Englisch. Und so eine alte Omi mit einer Haube auf, die irgendwie... Und das Essen war total super. Und ich dachte so, also der Mythos ist zwar ein totales Klischee, aber tatsächlich hat das Restaurant, also so produziert dann doch so einen Traum von echter Liebe irgendwie. Das, was es wahrscheinlich auch so wichtig macht für unsere Zeit.
Sie haben ja schon ein Buch über Basketball geschrieben, jetzt die Restaurants. Was machen Sie denn als nächstes?
Ich schreibe ein Buch über einen Amerikaner, der 1977 nach Deutschland gekommen ist und nur ein Jahr bleiben wollte.
Also ein Jahr?
Und jetzt nur ein Jahr.
Kennen wir den schon aus Ihrem Buch?
Nee, und der ist jetzt aber immer noch da. Und das ist die Geschichte.
Christoph Rebert, vielen Dank für dieses Gespräch im Restaurant. Eine Geschichte aus dem Bauch der Moderne ist im Suhrkamp Verlag erschienen für 19,95 Euro. Sehr empfehlenswertes Buch. Dankeschön.
Danke Ihnen. Danke.
Lauter sprechen, das Mikro nach oben machen. Okay. Besser? Okay. Also wenn jetzt gerade die Welt aus dem Restaurant erklärt wurde oder eine Gegengeschichte des 20. Jahrhunderts über das Restaurant erzählt wurde, dann machen wir jetzt vielleicht so eine ähnliche Bewegung. Jedenfalls geht es auch um eine Geschichte der Moderne. Eine Geschichte der Moderne, deren Helden aber eben weder im Restaurant sitzen, noch Namen tragen wie Bismarck oder Napoleon, noch Großgruppen sind wie Arbeiter oder Bauern oder Soldaten oder so, sondern eine Geschichte der Moderne, die einen ganz anderen Protagonisten hat, nämlich das Pferd. Ich weiß gar nicht, ob wir das Exemplar jetzt hier, wir haben leider kein Exemplar dieses herrlichen Buches hier. Das Buch heißt Das letzte Jahrhundert der Pferde, Geschichte einer Trennung, ist im C.H. Beck Verlag erschienen. Geschrieben hat sie Ulrich Raulf. Ulrich Raulf ist Direktor des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Er ist Historiker und Übersetzer und Autor einer Reihe von kulturhistorischen oder kulturwissenschaftlichen Büchern. Mit einem davon, mit dem Buch Kreis ohne Meister, Stefan Georges Nachleben, hat er 2010 den Preis der Leipziger Buchmesse bereits erhalten. Herzlich willkommen, Ulrich Raulf.
Dankeschön.
Danke. Ja. Wenn Sie nun genau jenen Preis schon mal erhalten haben, um den es jetzt auch geht. Also Sie sind jetzt ein zweites Mal nominiert. Wie ist Ihr Verhältnis jetzt zu dem ganzen Prozedere bis zur Preisverleihung? Hätten Sie selber diesen Preis lieber dem George-Buch gegeben oder dem Pferdebuch?
Nein, ich habe gedacht, doppelt hält besser. Also ich könnte es selber, also wenn ich jetzt versuchte, mir gegenüber fair zu sein, was schwerfällt, dann würde ich sagen, das George-Buch hat es sicher verdient gehabt. Aber das Pferdebuch war unendlich viel schwerer zu schreiben, was merkwürdig ist, ne? Weil die Leute denken alle, oh Gott, Ideengeschichte, das ist ein schwieriges Sujet und so. Aber dieses George-Buch schrieb sich ab einem ganz bestimmten Punkt von selbst, weil dieses Pferdebuch eine einzige Verzweiflung von Anfang bis Ende war. Und am Schluss, als ich dachte, jetzt hast du irgendwie noch mal so 14 Tage, da kannst du dich um dein Ei legen und du bist nur mit dem Buch und das Buch mit dir und Ruhe, der Sohn verreist, die Frau verreist ganz alleine und jetzt machst du einen Knoten dran. Und da lag unser alter Hund da und starb. Und ich konnte mich wieder nicht auf die Pferde konzentrieren.
Weil die Hundeseelen im Vordergrund gespielt haben. Wenn man sich zumindest Teile Ihres Werks mal anschaut, jetzt nicht die ungezählten Artikel, die Sie unter anderem für die FAZ oder die Süddeutsche geschrieben haben, sondern Ihre Bücher über Marc Bloch, über Foucault, über Stefan George, dann kann man ganz schnell sagen, okay, Sie arbeiten kulturhistorisch oder ideenhistorisch, wie Sie gerade gesagt haben. Wenn man sich jetzt mit den Pferden, wenn Sie sich mit den Pferden beschäftigt haben, dann kann man vielleicht nochmal auf eine andere Art Ihr Verhältnis zu dem Gegenstand versuchen zu erklären. Ist ja keine reine Ideengeschichte. Vielleicht gibt es einfach einen lebensweltlichen Berührungspunkt, den Sie mit Pferden haben. Sie sind geboren im Sauerland in Meinerzhagen in Westfalen, richtig? Taucht am Rande in Ihrem Buch auch auf. Wie sind Sie da auf Pferde gestoßen? Oder was ist Ihr inniges oder weniger inniges Verhältnis zu Pferden seit jenen Kindertagen?
Ja, die Pferde waren schon da, als ich kam. Und sie waren in großer Zahl da. Und sie waren also einfach noch dominant zu der Zeit. Also Autos waren eher eine Seltenheit. Das war wenige Jahre nach dem Krieg, da waren die Autos selten.
Und, eine Kindheit in den 50er Jahren.
Ja, ja. Und die Pferde waren einfach noch überall. Es ging nichts ohne Pferde. Außerdem war meine Mutter ein echtes Pferdemädchen. Der ist auch das Buch gewidmet in einer gewissen Weise.
Was heißt denn Pferdemädchen?
Naja, es gibt bestimmt ein paar hier auch heute Abend. Das sind Frauen, die Pferde lieben. Meistens fangen sie damit so an, wenn sie 9, 10, 11 sind. Und dann verliert sich das irgendwann nach ein paar Jahren wieder. Aber bei manchen bleibt das auch. Meine Mutter ist das geblieben und sie wusste immer, wie man an ein gutes Pferd kommt und was ein gutes Pferd ist. Das ist ja auch wichtig, das weiß nicht jeder.
Jetzt haben Sie sich ein bisschen geflüchtet in das Verhältnis Ihrer Mutter zu Pferden. Was ist denn Ihr eigenes gewesen?
Ja, wie gesagt, die waren einfach schon da. Das war sozusagen das Urmobiliar meiner Welt, in die hinein ich geboren wurde. Nach kürzester Zeit saß ich auch irgendwie da drauf und versuchte mich da zu halten, weil es ist ziemlich, ziemlich tief, wenn Sie so als Kleiner da oben drauf sitzen auf so einem großen Pferd. Ich wurde also mit denen groß und häufig auch unter ihnen. Also, das konnte nicht ausbleiben. Das hat sich auch später verloren. Also ich bin jetzt kein Reiter mehr.
Ja, und wie sind Sie dann im Laufe Ihres Gelehrtenlebens oder wie man das immer nennen will, auf die Idee gekommen, das Pferd zum Protagonisten einer Geschichte zu machen?
Na, ich habe sie nie ganz vergessen. Und Sie sagten, Marc Bloch, also der französische Historiker, ist natürlich ein gutes Stichwort, weil der ein großer Agrarhistoriker eben auch war. Und von daher, also so die Geschichte des materiellen Lebens, der materiellen Objekte oder so, hat mich immer interessiert. Also Militärgeschichte, Agrargeschichte, das hat mich immer sehr beschäftigt. Auf die Idee gekommen bin ich vor 20 Jahren in Amerika. Und das war kein Zufall, weil ich war am Getty und die hatten also gerade einen sehr schönen Skizzenblock von Rosa Bonheur gekauft. Das ist eine französische Tier- und Pferdemalerin, also mit wunderbaren Pferdestudien, 19. Jahrhundert. Dann ging ich am Nachmittag nach Pasadena ins Norton Simon Museum. Da gibt es eine wunderbare Sammlung von Degas' Moulage, Also diesen kleinen Pferdeskulpturen. Degas hat ja in dem Maße, wie er erblindete, immer stärker plastisch gearbeitet und also wunderbare Pferdeskulpturen gemacht. Wenn man rauskommt aus dem Museum, wird man fast überfahren von einem Auto, das nach einem Pferd benannt ist. Und so, und irgendwann dämmert einem, das ist ja kein Wunder, diese ganze Zivilisation ist auf dem Rücken von Pferden begründet worden. Räuberisch, kämpferisch, wie auch immer. Und ja, Amerika ist eine Pferdenation. Und dann kam ich drauf, dass das letzte Jahrhundert der Pferde, auch das 19. Jahrhundert, eben auch das größte Jahrhundert der Pferde und in ihrem Zusammenleben mit Menschen auch ein sehr dramatisches gewesen ist.
Dramatisch auch beispielsweise die Zahl der toten Pferde während der Weltkriegszeit.
Ja, da ist im Grunde genommen ist das Pferdezeitalter beendet. Also das endet in einer, das ist auch erstaunlich, dieses Pferdezeitalter dauert ja insgesamt 6000 Jahre.
Ja? Können Sie jetzt mal eingrenzen, wo es anfängt, wo es aufhört? Und das Wort Pferdezeitalter stammt, wenn ich das richtig erinnere, jetzt aus der Lektüre Ihres Buchs von niemand Geringerem als Reinhard Koselleck, der tatsächlich, also dem großen Historiker und Geschichtstheoretiker, der versucht hat, dass die Welt in ein Vorpferdezeitalter, ein Pferdezeitalter und ein Nachpferdezeitalter einzuteilen. Wo enden, wo beginnen die 6000 Jahre?
Naja, die 6000 Jahre beginnen, das kann man ganz einfach rechnen, ungefähr 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Da haben offenbar, sagen uns heute die Archäologen, zum ersten Mal Menschen Pferde in anderer als kulinarischer Weise, jetzt sind wir doch wieder in einem Restaurant, benutzt. Also als nicht mehr nur als Beutetier, das dann also dem Verzehr zugeführt wird. Sondern sie haben erkannt, dass man mit Pferden auch andere Dinge tun kann, also Lasten transportieren und so weiter. Und das ist eine folgenreiche Entwicklung gewesen, eine folgenreiche Entdeckung für die Menschheit. Das ist also durchaus zu vergleichen mit der Entdeckung Amerikas oder mit dem ersten bemannten Raumflug. Weil tatsächlich Spengler hat das mal sehr gut gesagt, durch die Pferde kommt das Tempo in die Geschichte. Und damit eine ungeheure Dynamik, die es vorher nicht gegeben hat. Weil in dem Moment, wo man Pferde hat, verfügt man über Geschwindigkeit. Und in dem Maße, wie man über Geschwindigkeit verfügt, Geschwindigkeit ist eine absolute Waffe, kann man also große Territorien erobern und kann sie beherrschen, kann sie kontrollieren, kann sie also auch behalten. Wenn sie dann ein Postenstreckensystem ausbauen, also sobald sie die Sache zum System erweitern, können sie damit eben auch große Dominions zusammenhalten. Das heißt, durch das Pferd mit dem Pferd beginnt das, was wir normalerweise unter Geschichte verstehen und Geschichte machen. Menschen und Pferde haben in einer ganz unerhörten Weise gemeinsam Geschichte gemacht und das 6000 Jahre lang. Und dann auf einmal Knall auf Fall innerhalb von 4 Jahrzehnten ungefähr, 20 vor der Jahrhundertwende, vom 19. zum 20. und zwei Jahrzehnte danach, und dann war es im Grunde genommen beendet. Das ist wie eine Ehe, die 60 Jahre hält und dann innerhalb von ein paar Wochen auseinandergeht. Das ist hochdramatisch.
Und Sie erzählen jetzt eben natürlich nicht die Geschichte des ganzen Pferdezeitalters, nicht von Tausenden von Jahren, sondern eigentlich nur diese Geschichte einer Trennung, wie Sie es nennen. Die fällt in etwa zusammen, jedenfalls mit dem sogenannten langen 19. Jahrhundert, also frühestens 19. Jahrhundert bis frühes 20. Jahrhundert, vielleicht noch bis zum Ende der Weltkriege. Vielleicht können Sie uns zumindest einen der allgemeinen Schauplätze so mal ein bisschen wachrufen, nämlich die Stadt. Eine Stadt, also wie sieht eine Stadt aus, bevor sie von Autos bevölkert wird? Wie sieht das Berliner Scheunenviertel aus, als hier noch Kutschen rumgefahren sind? Wie riecht es?
Naja, die Stadt des 19. Jahrhunderts sieht einfach vollkommen anders aus als die Stadt, die wir kennen. Weil Menschen und Pferde sich in diese Stadt teilen. Also es ist nicht nur eine Spezies, die diese Stadt beherrscht mit ein paar Spatzen drumherum, sondern das sind auch die Pferde.
Und die riechen anders,
die klingen anders. Natürlich, diese Stadt klingt anders. Mercier hat das sehr schön beschrieben für Paris. Diese Stadt riecht auch anders. Die hat eine ganz andere... ein ganz anderes Flair, eine ganz andere Atmosphäre, eine Vitalität, eine Animalität, die ist ganz unvergleichlich. Die Stadt ist auch architektonisch. Die Stadt des 19. Jahrhunderts sieht architektonisch anders aus, weil sie eben nicht die autogerechte Stadt ist oder die autofreundliche Stadt, sondern es ist eine Stadt, die eben auch die Pferde und ihre Bedürfnisse mit einbezieht. Das heißt, die Pferde müssen ja auch irgendwo wohnen und schlafen. So, also gibt es Pferdeställe. Die Stadt ist voller Pferdeställe. Hier in Berlin 2, 3 bis zu 4 Stockwerke hoch. Die Pferde gehen über Rampen oder werden über Aufzüge raufgebracht, weil die Busunternehmen, der innerstädtische Verkehr natürlich auf Pferden beruht. Die merkwürdige Erfahrung, die Sie machen, wenn Sie sich mit dem 19. Jahrhundert und mit der Industrialisierung und so beschäftigen, ist, es sind eben nicht nur die Maschinen und die Eisenbahn, die Industrialisierung und die Mechanisierung durchsetzen, sondern dazu braucht es Pferde. Je mehr sie Maschinen einsetzen und je mehr Eisenbahnen sie haben, umso mehr Pferde brauchen sie, um sozusagen den Nahverkehr und den Lastenverkehr in die Tiefe des Landes zu organisieren. Deshalb steigt der Pferdeverbrauch so enorm an im 19. Jahrhundert. Die Städte sind voll davon. Und es kommt zu irrsinnigen Unfällen. Also viel mehr Unfälle mit Pferden als mit Autos heute.
Stichwort Pferdeverbrauch. Sie haben jetzt ein bisschen was gesagt über das Pferd als Mitwesen im städtischen Leben, auch als Verkehrsmittel. Eine Funktion, die Pferde lange Zeit natürlich prominenterweise auch ausgeübt haben für Menschen, war die einer Waffe. Vielleicht können Sie da mal so 2, 3 Spotlights zu Pferden im Krieg werfen.
Naja, die Pferde haben natürlich im Krieg seit der Antike eine große Rolle gespielt. Und das ändert sich. Das ändert sich im Mittelalter. Da hat man diese großen, schweren Pferde und das Turnier, was eine ganz andere Kampfesweise ist als die in der Moderne. In der Moderne beschleunigt sich die Sache zunehmend. Und also gerade Napoleon ist nochmal ein großer Beschleuniger des Krieges. Unter anderem mit dem Mittel der Kavallerie, obwohl er von der Artillerie kommt. Das sind die beiden entscheidenden Waffen. Und er organisiert das Zusammenspiel. Er ist ein Meister in der Organisation des schnellen Krieges. Und dazu braucht er natürlich die Reiterei. Das Spiel ändert sich und das Gleichgewicht der Waffen ändert sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Infanterie plötzlich bessere Waffen kriegt, Zündnadelgewehr und auch genauer schießt. Da ändert sich das Verhältnis und dann geht es im Grunde genommen mit der Kavallerie immer weiter bergab. Aber sie spielt eine große Rolle natürlich immer noch in der Aufklärung und bei Partisanen, bei der Partisanenkriegführung und so weiter. Sind Pferde also immer noch enorm wichtig. Das interessanteste Kapitel der Pferde in der Kriegführung kann man eigentlich bei den Indianern studieren und im Krieg der Indianer und der Weißen auf den amerikanischen Prärien im 19. Jahrhundert. Weil die Indianer zuerst überhaupt nicht reiten. Es gibt ja keine Pferde in Amerika. Es hat ungefähr, bis die Spanier kamen, am Ende des 15. Jahrhunderts, hat es in Amerika 10.000 Jahre lang keine Pferde gegeben. Vielleicht kann uns Herr Schellenhuber erklären, weshalb nicht. Also es gibt große Gelehrtenkontroversen darum, warum die Pferde in Amerika, wo es ganz früher welche gegeben hat, plötzlich ausstarben. Also das hat wieder offenbar irgendwas mit irgendwelchen Katastrophen zu tun. Jedenfalls gab es keine Pferde und deshalb waren die Indianer also überhaupt nicht mit diesem Tier vertraut und lernen das dann erst von den Weißen, übernehmen die Pferde von den Weißen und werden dann innerhalb relativ kurzer Zeit also teilweise zu hervorragenden Reitern, die so gut reiten, so schnell aus dem schnellen Ritt heraus schießen, dass sie wiederum die Weißen, dass sie wiederum zu Reitlehrern der Weißen werden. Das ist eine sehr interessante Geschichte, also von kulturellen Transfers.
Und kann man sagen, dass der Erste Weltkrieg eigentlich auch das Datum ist, an dem die Geschichte Mensch und Tier, der kentaurische Pakt, wie Sie das nennen, auseinandergeht? Oder ist es eigentlich doch erst später?
Naja, die Kriege sind ein sehr dramatisches und trauriges Nachspiel des Pferdezeitalters. Im Grunde genommen, also technologisch ist die Sache bei Beginn des Ersten Weltkriegs schon gelaufen. Aber es gibt eben für die Transportbedürfnisse, also die Logistik der modernen Armeen, einfach noch nicht genügend Mechanisierung, Motorisierung. Und deshalb werden wahnsinnig viele Pferde gebraucht und verbraucht. Und da sie eben auch frontnah eingesetzt werden für Transporte und so und da unter Beschuss kommen, haben sie zum Teil eine Lebenserwartung von wenigen Tagen. Also ein Pferd, was in der Endphase des Ersten Weltkriegs in die Frontnähe kam, hatte eine Lebenserwartung von 10 Tagen. Mhm. Deshalb gehen also Millionen Pferde noch mal drauf, im Ersten Weltkrieg und auch im Zweiten Weltkrieg.
Nun schreiben Sie eine der wirklich ungezählten schönen und einprägsamen Formulierungen in Ihrem Buch. Sie schreiben, dass das Pferd, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, das Pferd nicht in Troja geboren wurde, sondern in Alexandria, also eigentlich nicht im Krieg, sondern in der Bibliothek. Das Pferd ist ein Phänomen der Bibliothek. Unter anderem machen Sie diese Feststellung, weil Sie zu Ihrer Überraschung mit dem Pferd eben dann doch nicht so ein rohes Objekt der Geschichtsschreibung auffinden, sondern eins, das schon ungezählte Deutungen tatsächlich auch hinter sich hat und ungezählte Erzählungen über sich hat ergehen lassen müssen. Geht mit der Geschichte von Mensch und Pferd auch die Geschichte der Geschichten über das Pferd zu Ende? Also ist da irgendein bestimmtes Genre von Erzählungen an sein Ende geraten auch? Was haben Sie da beobachtet?
Also das Pferd hat unendlich viel Literatur produziert. Unterschiedlichste Arten von Literatur, sehr vieles eben praktisch und kennerschaftlich. Also wie erkennt man ein gutes Pferd, wie verhindert man, dass man betrogen wird, Rosttäuscherei, ganz großes Thema.
Ja, aber Sie untersuchen ja nicht nur irgendwelche Erinnerungen, die man bei Amazon für 37 Cent finden kann, sondern tatsächlich auch kanonische Literatur.
Ja, natürlich. Also das Pferd ist eben auch ein Protagonist der Literatur im 19. Jahrhundert und bis ins 20. hinein. Also bis, denken Sie an Claude Simon, also bis fast in unsere Tage. Und im 19. Jahrhundert ist das Pferd auch für die Literatur also ein Tier, das ganz viel zu tragen hat und das ganz viel tragen kann. Also auch Verlangen, das anders sich nicht vielleicht literarisch umsetzen lässt, das sich also direkt nicht aussagen lässt. Denken Sie an die großen Liebes- und Ehebruchromane des 19. Jahrhunderts, Madame Bovary, Anna Karenina und so. Also da ist das Pferd, dieses Fluchttier, stellvertretend dann für die Frau als Fluchttier und muss all das erleiden und all das vorwegnehmen, was die Frau empfindet. Und also wirklich bis hinein in den Phasenwechsel ihres Empfindens und ihrer Temperatur. Mhm. Und heute, das Pferd ist natürlich auch, hat einen großen Flirt auch mit Hollywood natürlich gehabt im Western und hat ein großes Nachleben auch heute noch in der Literatur, in der Jugendliteratur und in Filmen wie Gefährten und so. Also man sieht ja, dass es unser Imaginäres immer noch sehr, sehr stark beschäftigt.
Vielleicht als letzte Frage, wenn Sie sich die napoleonische Epoche anschauen, was Sie auch tun, und die nicht mit eben dem großen Feldherrn Kaiser Korsen im Zentrum tun, sondern aus der Perspektive der Pferde. Was lernen Sie dann, was wir sonst nicht gelernt hätten? Kann man das auf einen Punkt bringen? Was bringt die nicht Frosch, sondern Pferdperspektive?
Die Pferdeperspektive bringt Ihnen eine schräge Perspektive auf die Geschichte, zum Beispiel gerade auf die napoleonische Ära. Also Sie sehen plötzlich, es gibt eine wunderbare Napoleon-Biografie von einer Engländerin, die sein ganzes Leben und all das, was er angestellt und geleistet hat, aus der Perspektive seiner Pferde und seiner Pferdenärrigkeit beschreibt. Also er liebte ja die kleinen Araber, nachdem er die mal kennengelernt hatte auf dem ägyptischen Feldzug, wollte er nichts anderes mehr gelten lassen. Und aus der Perspektive eben dieser Pferde, die dann wiederum nach Schlachten benannt sind, Marengo, das Lieblingspferd und so weiter, ist also ein sehr schönes, finde ich, sehr interessantes Napoleon-Porträt entstanden. Und so sieht man auch die Geschichte aus einer ganz anderen, eben aus einer anderen Perspektive, nämlich dieses Zusammenlebens von Menschen und Pferden, das natürlich also à la longue eben auch eine ökologische Geschichte ist und eine Geschichte auch der geteilten Empfindungen und der Kommunikation zwischen verschiedenen Spezies.
Okay. Das letzte Jahrhundert der Pferde, Geschichte einer Trennung. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Ulrich Raulf. Danke sehr. Danke.
Ja, Hans-Joachim Schellnhuber, den muss man vielen Leuten, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Er ist einer der führenden Klimaforscher der Welt. 1992 hat er das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gegründet. Er berät die Bundesregierung in Klimafragen, spricht mit Barack Obama, mit der Queen, mit Angela Merkel. Und er war auch maßgeblich an der grünen Enzyklika von Papst Franziskus beteiligt, die Sie ja auch im vergangenen Sommer mit vorgestellt haben. Erstmal herzlich willkommen, Herr Professor Schellnhuber. Wollen Sie uns erstmal, bevor jetzt alle die ganze Zeit noch an die Pferde von Herrn Raulf denken, erklären, warum in Amerika keine Pferde waren?
Das lag am Klimawandel.
Ah ja, da sind wir schon mittendrin. Also kommen wir doch gleich zum Papst. Sie haben ja wirklich schon mit allen möglichen mächtigen Menschen zu tun gehabt. War es denn doch noch mal was Besonderes, so eine PowerPoint-Präsentation im Vatikan zu machen?
Ja, ich habe in der Tat die erste PowerPoint-Präsentation im Vatikan in 2000 Jahren gehalten. Da kann man schon stolz drauf sein. Vor allem muss man sich wundern, dass die Technik funktioniert hat, aber das hat sie getan. Nein, es war was Besonderes. Sie wissen, Andy Warhol hat ja gesagt, jeder Mensch ist 15 Minuten lang berühmt. Das waren meine 15 Minuten.
Und wie ist der Papst so?
Netter Bursche.
Sie haben ja, habe ich schon gesagt, jetzt sogar noch den Papst an Ihrer Seite. So prominente Mitstreiter, woran fehlt es denn da eigentlich in der Klimadebatte?
Es fehlt eben nicht an den berühmten, prominenten Leonardo DiCaprio. Hat ja bei der Oscar-Verleihung dann eine flammende Rede für den Klimaschutz gehalten. Nein, es liegt in der Tat, auch wenn es banal ist, es liegt an dem Einzelnen, der Einzelnen. Es liegt daran, dass wir uns in der Moderne sehr bequem eingerichtet haben. Und diese Moderne, und das versuche ich in meinem Buch ja auch zu beschreiben, die ist letztendlich die Ausgeburt der Nutzung fossiler Brennstoffe. Das ist das Element Kohlenstoff, Gottes Element, das die Moderne hervorgebracht hat und das sie möglicherweise auch beenden wird.
Das ist ja auch in Ihrem Titel, dieser Kohlenstoff, der kommt da irgendwie sehr prominent vor. Das fand ich auffallend. Der Untertitel ist die fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff. Das erinnert fast ein bisschen an die Dreifaltigkeit. Welche Rolle spielt denn da der Kohlenstoff? Warum ist das so eine wichtige Größe?
Ich habe zunächst an die Ménage à trois gedacht, was vielleicht ein bisschen unterhaltsamer ist. Nein, aber ich habe an diesem Buch 5 Jahre geschrieben, nicht? Und es ist das Ergebnis zahllose Studien und viele Irrwege und Einsichten. Und während ich mittendrin war, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ein Buch über den Kohlenstoff schreibe. Ja? Und der Kohlenstoff ist eben das Element, das das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich gemacht hat. Es ist das Element, das die Lebensbedingungen angenehm gestalten, sonst hätten wir kein flüssiges Wasser auf der Erdoberfläche zum Beispiel. Es ist aber eben auch das Element, das im Überfluss, wenn es freigesetzt wird, eben möglicherweise unsere Umwelt ruiniert. Und die Dimension muss man sich eben einfach vorstellen. Mir ist das auch erst nach und nach beim Schreiben wirklich klar geworden. Diese fossilen Brennstoffe, die wir heute unter der Erde haben und die viele Nationen reich gemacht haben, Saudi-Arabien zum Beispiel, die sind geologisch über etwa 500 Millionen Jahre entstanden. Das ist eine verdammt lange Zeit. Wir verbrauchen sie in 2 Jahrhunderten. Das ist die größte Stichflamme, die man sich im Kosmos vorstellen kann, ist das, was wir sehen können, nicht? Und dieser Kohlenstoff ist wie ein Flaschengeist. Ich beschreibe das auch so. Sie entkorken die Flasche und ein Diener steht bereit und erfüllt jeden Energiewunsch. Aber irgendwann wendet er sich eben gegen den Diener, gegen den Herrn, und er wird selbst zum Herrn dann.
Aber war denn das letzte Jahr eigentlich für Sie ein gutes Jahr? Erstens diese Enzyklika des Papstes, dann auch die Klimakonferenz in Paris. Da wurde ja die von Ihnen markierte 2-Grad-Grenze sogar noch unterschritten, freiwillig auf 1,5 runtergesetzt.
Auf dem Papier, ja.
Ja, zumindest auf dem Papier. War das ein Jahr, was Ihnen Mut gemacht hat?
Ja, es ist eine ambivalente Situation. Während wir hier sitzen und sprechen, geht das Klima gerade durch die Decke. Die letzten 4-5 Monate waren völlig anormal in der Entwicklung. Also die Arktis, der nördliche Teil der Erde, war in diesem Winter bisher 7 Grad wärmer als normal. An manchen Tagen sogar 30 Grad wärmer. Also der grönländische Eisschild hat im Dezember zu tauen begonnen. Wenn man das betrachtet und schaut natürlich auf den großen politischen Erfolg von Paris, dann wird einem dann doch etwas eng ums Herz in diesen Fällen. Ich bin in der Tat genauso angesprochen worden, direkt nach Paris. Ich habe teilgenommen als Mitglied der deutschen Delegation und der vatikanischen Delegation. Und hinterher hat man mich gefragt, sind Sie nicht ein bisschen stolz? Ist es nicht ein Triumph für Sie? Und ja, das Jahr war wichtig, aber wir fahren weiterhin auf die Wand zu und wir wissen noch nicht genau, wo die Bremsen sind. Aber immerhin hat die Suche nach den Bremsen mit Paris begonnen.
Packt Sie da nicht manchmal auch so ein heiliger Zorn, weil Ihr Buch fängt ja so mit einem fast schon biblischen Ausmaß an? Da habe ich, Sie schreiben, dieses Buch handelt von der größten Geschichte aller bisherigen Zeiten. Fühlen Sie sich manchmal wie so ein einsamer Rufer in der Wüste?
Ja, das Buch ist wirklich ausgelöst worden und so steht es ja im Prolog, durch den Tod meiner Mutter in diesem Fall. Ja. Und durch Rückerinnerungen, ich bin durch dieses Erlebnis quasi in meine Kindheit zurückgestoßen worden, ne, und habe einfach verglichen, in welcher Welt bin ich aufgewachsen, so ähnlich wie Herr Rolf. Mit den Pferden, ich bin mit den Ochsen aufgewachsen, auf denen ich geritten bin als kleines Kind schon, hinaus auf die Felder. Es war irgendwie so ein fast kathartisches Erlebnis in diesem Fall. Und dann habe ich mir eben klar gemacht, wenn ich jetzt mich zurücknehme, wenn ich einen hohen Standpunkt einnehme, von ganz oben auf den Planeten versuche zu schauen, ne, wo geht die Reise eigentlich hin? Und die Reise führt möglicherweise herauf ins letzte Jahrhundert der Menschen.
Sie erzählen ja in Ihrem Buch tatsächlich auch viel von sich. Ich hatte vorher ein bisschen Angst, weil Physik ist nicht so mein Spezialgebiet. Aber Sie erzählen auch, Sie nennen das einen erweiterten Lebenslauf. Also man erzählt, man erfährt eben tatsächlich etwas auch aus Ihrem persönlichen Empfinden, Ihren persönlichen Erlebnissen. Ist das nicht auch als Wissenschaftler problematisch, weil ich dachte, ob Sie das Buch auch deshalb Selbstverbrennung genannt haben, weil es nicht nur um die Erderwärmung geht, sondern weil das ja auch tatsächlich die Gefahr ist, der man dann als Wissenschaftler sofort bezichtigt wird. Was macht der da?
Nein, genau so ist es. Es ist in Deutschland zumindest, ich habe lange Zeit in den USA und in Großbritannien gearbeitet, dort ist man als Public Intellectual, wie das dort heißt, ja, als Wissenschaftler, ja, fast genötigt, sich auch irgendwann mal dem großen Publikum zuzuwenden, ein spannendes Buch über die Wissenschaft zu schreiben, das jedermann zugänglich ist. In Deutschland sind wir noch nicht ganz so weit und in der Tat verbrennt man gewisserweise seine Reputation. Aber wissen Sie, wenn dieses Buch vielleicht einen kleinen Beitrag leistet, es ist ja vor Paris erschienen, wenn dieses Buch einen kleinen Beitrag leistet, dass wir vielleicht nicht direkt auf die Wand zu fahren. Es hört sich pathetisch an, aber es ist tatsächlich so, dann ist es mir relativ egal, ob ich meinen Ruf verbrenne damit oder nicht.
Sie sagen ja, dass Sie haben schon einige Beispiele genannt, woran man das auch jetzt gerade auf virulente Weise merkt, dass sich das Klima verändert. Das waren ja Sachen, die noch relativ weit weg für uns sind, aber wo spüren wir es denn hier tatsächlich, ohne dass es viele Leute vielleicht merken?
Ja, Sie merken es einfach, wenn Sie die preußischen Schlösser und Gärten besuchen wollen. Und da ist ein großes Schild an jeder Tür. Unsere Anlagen sind vom Eichenprozessionsspinner befallen. Das ist ein ziemlich unangenehmes Insekt, wenn man da etwas näher kommt. Nein, wir sehen schon die Verschiebung überall. Aber tatsächlich nehme ich hier den globalen Blick natürlich ein. Ne? Wenn Sie, ich kann mich erinnern, wir haben vor einigen Jahren Urlaub auf den Seychellen gemacht. Das ist ein großer Luxus, sich das zu leisten. Das ist der Ort, der vielleicht am nächsten am Paradies ist auf Erden. Und wir waren in einem Hotel und irgendwann kam ich mit dem Hotelmanager ins Gespräch und ich sagte, schöner Strand haben Sie hier. Also ziemlich dämlich natürlich, ja, aber mehr fiel mir nicht ein in dem Moment. Und dann sagte er, ja, vor 5 Jahren lief hier noch eine breite Uferstraße entlang. Ne? In einem Sturm ist sie verschwunden. Jetzt haben wir den Strand direkt vor der Tür.
Und wir merken es ja hier auch. Das letzte Jahr war ja das wärmste Jahr seit, meine ich, Aufzeichnung der Wetter.
Ja, der Dezember war natürlich abartig. Ja, wissen Sie, als Physiker, jetzt müssen wir doch auf die Physik zu sprechen kommen.
Aber Sie können es ja so erklären, dass nicht mal ich
und,
Angst
habe. Und Sie müssen jetzt ganz stark sein. Ne? Was man als Physiker lernt, eigentlich als Systemanalytiker, ist, dass man Systemen nicht vertrauen darf, wenn sie sich gutartig verhalten, sondern im Untergrund, im Bauch dieser Systeme entwickelt sich bereits etwas. Ja? Und sie können es da nicht mehr einhegen, sie können die Bestie sozusagen nicht mehr zähmen, wenn sie Schaum vor dem Mund hatte und klar zu erkennen gibt, dass sie sich gegen sie wenden will. Und so ist es mit dem Klimasystem. Das sind eben die sogenannten Nichtlinearitäten. Ich habe das getauft und in die Wissenschaft eingebracht, den Begriff der Kippelemente, der Kipppunkte, der roten Linien. Und während wir hier sprechen, werden in der Westantarktis rote Linien überschritten. Teile des westantarktischen Eisschildes sind gewissermaßen dem Kollaps geweiht. Kann man sich fragen, na und, nicht? Aber die roten Linien, die jetzt schon überschritten sind durch die relativ geringe Erderwärmung, die wir bisher haben, sorgen für einen Meeresspiegelanstieg von 1 Meter. Und wenn Sie vergleichen, dass der höchste Berg auf den Malediven 2,4 Meter hoch ist, ist es durchaus eine Bedrohung.
Was denken Sie denn, was noch passieren muss, damit Menschen handeln? Oder ist das in der Chaos-Theorie, wo Sie ja komplizierte Systeme erforschen, ist das menschliche System da trotzdem nicht verstehbar, wenn man sowas begreifen kann?
Naja, John von Neumann, der wahrscheinlich der intelligenteste Mensch des 20. Jahrhunderts war, der auch eine große Rolle in meinem Buch spielt, der die Klimaforschung mitentwickelt hat, der hat ihm gesagt, vor meinem Tod möchte ich noch 2 Dinge verstehen und die kommen beide in meinem Buch vor. Die Turbulenz, also das Wirbelverhalten von Strömungen und das menschliche Verhalten. Er hat beides nicht verstanden, obwohl er sehr klug war. Nein, aber mein Buch geht im Grunde genommen genau diesen Weg. Ich erzähle zunächst mal die Geschichte der Klimaforschung, die ungeheuer spannend ist. Die Großen, die dort ihre Wegmarken gesetzt haben, dann geht es genau in diese üblichen Erwartungen hinein, was kommt auf uns zu, was müssen wir befürchten. Aber ich versuche dann zum Kern des Problems vorzustoßen und das ist, dass wenn wir das Klima noch stabilisieren wollen, was ja heißt, dass wir die planetarische Umwelt unserer Nachkommen in einem einigermaßen intakten Zustand übergeben wollen, was eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Wenn das so ist, dann müssen wir eben eine moralische Entscheidung treffen. Ne? Und für einen Physiker ist Moral keine Alltagserscheinung und nicht Gegenstand der Untersuchung. Aber am Schluss ist es eine moralische Entscheidung. Ich gebe Ihnen ein einziges Beispiel. Jetzt nach Paris wird natürlich heftig diskutiert. Das steht im Vertrag drinnen und das verstehen wirklich nur die Experten. Wir wollen quasi bis 2050 so Neutralität bei den Emissionen erreichen. Das heißt, wir wollen genauso viel aufnehmen an CO2, wie wir emittieren. Und das geht zum Beispiel, wenn Sie eine Fläche von der Größe von Australien aufforsten. Was aber natürlich in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion steht. Tatsache ist aber die, dass wenn wir aufhören würden, Fleisch zu essen, wir plötzlich riesige Areale zur Verfügung hätten, genau dafür. Das heißt, die Entscheidung, da kommen wir jetzt zum Restaurantbuch zurück, nicht? Wenn Sie also zu McDonald's gehen, haben Sie eine moralische Entscheidung getroffen. Mhm. Und das ist natürlich interessant, wie sich also hier die Klimaphysik in unseren Alltag hineinschleicht.
Sie haben ja einmal gesagt, dass man so ein Narrativ schaffen müsste, eine Vision, und nicht immer nur sagen muss, worauf wir alles verzichten müssen, sondern eben was Positives den Leuten hingeben, um diese moralische Seite in ihnen zu wecken. Was könnte das denn sein? Wir sehen ja, dass Menschen gerade jetzt, wo vor unserer Haustür Flüchtlinge in elendster Weise da ankommen, dass selbst in angesichts dieses realen Elends die Leute sich trotzdem nicht moralisch unbedingt korrekt verhalten. Wie soll das gehen, dass man das in Hinblick auf eine Zukunft macht, die man eben nicht so nah sehen kann?
Ja, meine Erfahrung ist die, natürlich sehen wir all diese Bilder und das ist abstoßend, aber meine Erfahrung ist die, aus den vielen Begegnungen, die ich auch mit größerem Publikum hatte, dass die meisten Menschen eben anständig sind, übrigens auch in der Flüchtlingsfrage, da bin ich ganz fest davon überzeugt. Ja. Und natürlich ist es eine Frage der jungen Generation. Wenn ich diese Begegnungen habe, dann sage ich den Menschen meistens, gerade den jungen Menschen, eure Zukunft ist so wichtig, als dass ihr sie den Politikern überlassen dürft. Ihr müsst das selbst in die Hand nehmen. Und das positive Narrativ ist das folgende. Also die technischen Möglichkeiten haben wir natürlich alle längst, um das Klima zu stabilisieren und auch 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Das positive Narrativ ist die sogenannte Divestment-Bewegung, von der Sie vielleicht noch nie gehört haben. Das ist entstanden in Berkeley und anderen Universitätsstädten der USA. Und es fragt danach, was mit dem Geld geschieht, was zum Beispiel die Eltern für die Studiengebühren ausgeben. Divestment bedeutet, das Geld von Pensionsfonds, von Hedgefonds, wie auch immer, nicht in fossilen Geschäften angelegt werden soll. Also insbesondere nicht Studiengebühren in Harvard, Stanford, Berkeley, wie auch immer. Und diese Bewegung ist zutiefst moralisch. Sie verfolgt die Spur des Geldes und fragt danach, die Investition, die ich als Kleinanleger oder wenn ich nur in einen Rentenfonds einzahle, tätige, trägt die zur Zerstörung der Welt bei oder zur Bewahrung der Welt. Und die Entscheidung der jungen Menschen ist, dass sie dafür plädieren, zur Bewahrung der Welt beizutragen.
Das heißt, man soll sich auch nicht erschlagen lassen von der unglaublichen Dimension dieses Problems, sage ich mal, sondern ruhig im Kleinen weitermachen, was man tun kann.
Naja, man kann ruhig auch im Großen weitermachen, jeder an seiner Stelle. Ich wollte übrigens dazu sagen, das Buch ist nicht nur ein moralischer Aufruf. Die Apokalypse hat ja hohen Unterhaltungswert, wie Sie wissen. Das ist ja eine bekannte Tatsache, nicht? Seit vielen Jahrtausenden. Und Sie werden dort auch groteske Dinge finden. Ne? Mhm. Nein, aber das Entscheidende ist die Geschichte der Moderne ist noch nicht zu Ende geschrieben. Aber die Blätter dieses Buches werden sehr schnell umgewandt im Augenblick. Ja? Und dieses Buch hat 700 Seiten. Also wenn Sie es lesen wollen, müssen Sie sehr schnell blättern.
Also jetzt haben Sie sich schon quasi selbst abmoderiert. Vielen Dank, Herr Professor Schellenhuber. Und das Buch Selbstverbrennung, die fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff ist bei Bertelsmann, C. Bertelsmann erschienen und kostet 29,99 Euro. Dankeschön. Thank you.
wollen.
Bitte? Ich wollte ja nicht alleine auf die Bühne.
Ja, ja.
Schönen guten Abend.
Jetzt hat gerade der Autor sich schon selbst abmoderiert und wiederum, wenn ich als Moderator mir gerade überlegt habe, was ich jetzt eigentlich zur Einleitung sagen sollte, habe ich festgestellt, dass man immer sehr in der Verführung ist, so Verbindungen herzustellen zwischen Dingen, die üblicherweise gar nicht so nah beieinander liegen. Aber bei dem Gespräch über das letzte Buch und dem, was jetzt bevorsteht, liegt es so nah. Auch bei uns geht es um Natur und um Politik. Und gerade ging es möglicherweise sogar auch um Revolution oder bevorstehende oder scheiternde, wie auch immer, Revolution. Und ganz sicher wird es in den 10, 15 Minuten, die wir jetzt miteinander reden, auch um Natur und Politik und Revolution gehen. Allerdings tauchen wir ins 18. Jahrhundert. Ins 18. Jahrhundert, also in die Zeit des Umbruchs der Moderne, wenn man an das Pferdebuch denkt, in die Sattelzeit der Menschheitsgeschichte. Spätes 18. Jahrhundert, wir sprechen über die Biografie von Georg Forster. Georg Forster steht in jener Zeit, spätes 18. Jahrhundert, Goethezeit, vielleicht nicht in der allerersten Reihe der großen Geister und Forscher und Politiker jener Epoche, nicht Goethe, Kant oder Humboldt oder Mirabeau oder Danton, aber Georg Forster ist, wie viele von Ihnen wissen, kein bisschen weniger interessant natürlich. Er ist Schriftsteller und Naturforscher und Entdecker und Übersetzer und Zeichner und Revolutionär. Und das alles fasst der Autor dieses Buches zusammen mit zwei Zentralbegriffen zwischen Freiheit und Naturgewalt. So überschreibt Jürgen Goldstein seine großartig geschriebene Biografie von Georg Forster. Jürgen Goldstein ist Philosophiehistoriker in Koblenz-Landau. Herzlich willkommen hier im Roten Salon.
Schönen guten Abend.
Vielleicht steigen wir ein in dieses Leben. Nein, wir steigen ganz anders ein.
Sofort einen kleinen Zwischenruf. Das, was Sie eben so schön anmoderiert haben, hätten Alexander von Humboldt und Goethe und andere Zeitgenossen so nicht verstanden. Ja. Die hätten das nicht nachvollzogen, was Sie dort jetzt gerade gesagt haben, nämlich, dass Forster ein Autor der zweiten Garde sei, nicht ganz so wichtig wie die anderen. Nein, Alexander von Humboldt hat Wesentliches von Forster, dem Älteren, gelernt. Goethe hat Forster nach Weimar eingeladen, nicht umgekehrt. Das heißt, er war in das Geistesleben des 18. Jahrhunderts integriert. Er war ein berühmter Mann, weil er die Weltumsegelung mitgemacht hat. Er ist dann durch seine politischen Revolutionsumtriebe zu einem vergessen gemachten Autor geworden, sodass wir heute den Eindruck haben, Forster, das ist so einer, da kann man sich mit beschäftigen, wenn man sich für Natur oder so interessiert. Nein, er gehört ganz klar oft in das Panorama des 18. Jahrhunderts hinein als einer der großen, aber auch ungelesenen Klassiker der deutschen Sprache.
Wenn ich im späten 18. Jahrhundert moderieren würde, hätte ich einen groben Fehler gemacht, das stimmt. Ich fürchte, dass der Kanon heute ein bisschen anders funktioniert, aber genau so ist es. Vielen Dank für den Widerspruch.
Aber das macht sofort deutlich, wie schwierig es mit Forster ist, also was unser Problem ist. Wir haben hier eigentlich einen Klassiker der Geistesgeschichte, den wir als Klassiker nicht wahrnehmen, den wir nicht auf unserem Schirm haben. Vielleicht die Reise um die Welt noch, aber mehr auch nicht. Das heißt,
die Reise um die Welt in einer Prachtausgabe in Hans Magnus Enzensbergers anderen Bibliothek erschienen ist.
Ja.
Wann? Vor 10 Jahren?
Ja, und war ein großer Bucherfolg. Das heißt, es gibt immer noch welche, die Forster auch im Kopf haben. Das heißt aber nicht, dass Forster in einem Maße gelesen wird, wie er es verdienen würde, wie wir die anderen Klassiker auch lesen sollten. Und das sage ich jetzt gar nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern jeder, der Forster nicht liest, verpasst einfach etwas, weil er ist ein brillanter Autor.
Womit soll man anfangen? Mit Forster oder mit Goldstein?
Forster.
Okay. Die Reise um die Welt ist wann erschienen? 1772, 73?
Er war von 1772 bis 75 mit Cook 3 Jahre und 18 Tage unterwegs, kam dann nach Hause, dann sollte eigentlich sein Vater, Reinhold Forster, die Reise um die Welt schreiben, so war das vertraglich geregelt. Der konnte aber nicht schreiben. Das war grottenschlecht, das war sehr trocken, er hat Probestücke abgeliefert, die Royal Society war nicht damit einverstanden. Und dann ist es unser unglaublicher Glücksfall, dass man mit dem Sohn, also dem 17-Jährigen, keinen Vertrag hatte. Und dann hat der Vater gesagt, so, dann schreibst du das. Auf dem Titelblatt steht dann mein Name, aber du schreibst es. Das ist ein Glücksfall der Weltgeschichte der Reiseliteratur, weil Georg Forster ist ein begnadeter Erzähler. Er schreibt dann.
Und war das schon mit 17 Jahren?
Ja, also wieder kam er 21. Das heißt, er hat sofort das in Englisch erstmal niedergeschrieben, Voyage Around the World, innerhalb weniger Monate. Kaum war er mit seinem etwa 1000-seitigen Werk fertig, hat er es sofort ins Deutsche übersetzt. Das heißt, er hat das sozusagen möglichst schnell auf den Buchmarkt bringen wollen und müssen, durch den Druck seines Vaters aber, weil natürlich auch James Cook eine Reise um die Welt rausbrachte mit den nautischen Ergebnissen und mit Kupferbildern. Das heißt, Cook hatte einen optischen Vorteil. Das hatte Forster nicht und deswegen musste er quasi etwas liefern, was Cook nicht liefern konnte, nämlich eine anschauliche Sprache, die sozusagen das Defizit der nicht vorhandenen Bebilderung ersetzt. Und was Sie eben erwähnt haben, die wunderbare Prachtausgabe bringt jetzt zum ersten Mal einen Teil der Zeichnungen Forsters, die er bei der Reise gemacht hat. Also alleine wegen den Zeichnungen lohnt sich das schon. Auch wenn die Ausgabe im anderen Verlag erschienen ist, dafür darf man Werbung machen.
Okay. Können Sie denn ein bisschen beschreiben, worin in Ihren Augen die Faszination der forsterschen Sprache besteht? Also sehr stark bildhaft, haben Sie gerade schon gesagt. Und in der Tat erliegen dieser Faszination ja viele Leser.
Seine Sprache ist erstmal elegant, sie ist schlackenfrei, sie ist fürs 18. Jahrhundert schon sehr modern. Und vor allem, er ist ein Autor, der ja auch sehr viel journalistische Sachen geschrieben hat. Er hat stets seinen Leser im Blick und kann dann in großen Erzählbögen etwas erzählen. Bekannt ist ja auch die Ansichten vom Niederrhein. Das heißt, er ist ein Autor, der sprachmächtig ist, mit einer Anmut, Eindrücke, die er etwa in der Antarktis oder in der Südsee gemacht hat, wiederzugeben. Natürlich ein wenig idealisierend, er weiß auch, was beim Leser ankommt. Die englische Ausgabe ist anders als die deutsche, weil er die deutsche für Brüder hält. Das heißt, es wird dann auch umgeschrieben. Das heißt, er ist ein Autor, der
stark auf das Publikum achtet,
auf die Wirkung. Auf das Publikum achtet, im besten Sinne, genau das, was Herr Schellenhuber bei ihm gesagt hat. Er war ein populärer Autor, der auch Erfolg haben wollte, ohne dass dieses Populäre dazu geführt hätte, dass er Kredit gibt oder dass er das verwässert oder so etwas. Das ist, glaube ich, eine der großen Leistungen. Und es ist natürlich eine abgrundtief anschauungsgesättigte Sprache. Der Mann hat immer nur über das geschrieben, was er selber erfahren und gesehen hat. Es war kein abstrakter Denker, es war kein Philosoph. Er hat immer darunter gelitten, dass er nicht gut philosophisch ausgebildet war. Das war sein Defizit. Es ist für uns ein Glück im gewissen Sinne. Weil er dadurch,
weil alles so erfahrungsgesättigt ist, was man
da genau, liest. Ja, genau. Das heißt, er konnte, man muss sich vorstellen, die sind monatelang durch die Eisberge der Antarktis gesegelt. Das kannte man so nicht. Beschreiben Sie mal Eisberge, wenn Sie keine Fotos machen, wenn Sie keine Zeichnung dann dabei geben können. Sie brauchen also eine Sprache, die das abzubilden in der Lage ist. Und wenn man die Beschreibungen seines Vaters oder von James Cook liest, begreift man auf einmal, warum die es nicht konnten und worin der große Gewinn bei Georg Forster als Literat ist, das beschreiben zu können, sodass man als Europäer, der niemals in die Antarktis kommt, dennoch einen Eindruck von ihr zu gewinnen vermag. Das ist quasi die große Leistung. Also es ist im Grunde genommen genau angesiedelt zwischen Wissenschaft und Literatur. Also er hätte da keinen Unterschied zwischen gesehen, nur halt, dass er nichts erfindet.
Diese Reise um die Welt, über die Sie jetzt ein bisschen was gesagt haben, ist ja interessanterweise nicht die erste Reise gewesen oder die erste Ausgiebereise, die Georg Forster gemacht hat, von 17 bis 21, haben Sie gerade gesagt, sondern es gab schon eine, da war er 10 oder 11 Jahre alt, im Jahr 1765, ebenfalls als Begleiter seines Vaters. Wie ist es dazu gekommen? Also das ist ja alles andere als alltäglich, ja, dass man als 10-, 11-jähriger Junge auf so eine Weltreise mitgenommen wird. Auch ausgesprochen ausgedehnt, auch wie gesagt als Begleiter seines Vaters. Wie kam es dazu?
Ja, das ist eine schöne Formulierung, wenn sie mal wahr wäre, Begleiter seines Vaters. der ist einfach mitgenommen worden. Ja. Das heißt, Sie müssen sich klar machen, Georg Forster ist in einem Nest groß geworden, nassen Huben, kennt man heute nicht mehr. Das waren ein paar Gehöfte, mehr nicht, in der Nähe von Danzig. Man war vielleicht ab und zu in Danzig, aber auch nicht allzu oft. Das heißt, er ist wirklich am Ende der Welt groß geworden. Und sein Vater hatte eine Fähigkeit, nämlich er ging davon aus, dass er zu höheren Berufen war und war sehr umtriebig. Und dann kriegte er von der Zarin Katharina II. Den Auftrag, an die Wolga zu reisen, um die um die Russlanddeutschen zu besichtigen dort, also wie die Situation dort ist. Der hat seinen Sohn einfach mitgenommen, ungefragt. Das heißt, der Sohn ist dann ein halbes Jahr mit auf Reisen gewesen, in 4 Monate dann auch durch die Steppe geritten und so weiter bis an die Wolga. Und wir haben von der Zeit keine oder sehr wenige eigene Äußerungen von Forsters. Aber man kann rekonstruieren, dass es zum einen eine erste Horizontweitung war. Er beschreibt später im Leben einmal, dass er einen Steppenbrand gesehen hat. Das heißt, die Macht der Natur in ihrer Schönheit, aber auch in ihrer zerstörerischen Gewalt. Es war eine unglaubliche Entgrenzungserfahrung zum einen. Er hat den russischen Hof allerdings auch kennengelernt. Das heißt, die starken hierarchischen politischen Verhältnisse am Hof. Und drittens war das der erste Enteignungsprozess. Das heißt, der Vater hat ihn als Mitarbeiter einfach eingespannt. Er hat nachher mal gesagt, ich bin Schreibmaschine. Niemand ist so misshandelt worden von seinem Vater wie ich. Auch als es auf die Reise um die Welt ging, ist Georg Forster nicht gefragt worden. Sondern der Vater wurde von James Cook angeheuert und hat gesagt, ich komme, aber nur, wenn ich meinen Sohn mitnehmen kann. Den brauche ich als Schreiber. Und was ich eben sagte, dass halt dann auch der Vater diktiert hat, Sohn, du schreibst, ist die Reise um die Welt, da war kein Spielraum. Das heißt, auch die erste Reise ist schon eine Erfahrung von Entmündigung eigentlich. Und deswegen sind natürlich dann später in seinem Leben auch die Formeln von Freiheit und Gleichheit so pathosbesetzt und erfahrungsgedrängt.
Ja, jetzt habe ich vorhin eingangs behauptet, es würde in Ihrem Buch oder wenn man sich mit Georg Forster wirklich beschäftigt, nicht nur um Natur und Entdeckung gehen, sondern auch um Politik. Diese Behauptung konnte ich machen, weil sie zu Beginn ihres Buches bereits eingeführt wird, dass sie Georg Forster eben nicht reduzieren wollen auf das eine oder das andere, wie das in der Forster-Rezeption sehr häufig geschehen ist offenbar, sondern sie wollen zeigen, wie das zusammenhängt auch, also wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ist denn beim jungen Georg Forster, Reise um die Welt, ist denn da auch schon erkennbar, dass der Mann sich eines Tages für Politik interessieren würde?
Ja, das ist das Spannende. Und zwar schon bei dem Reisebericht Reise um die Welt ist eine politische Grundierung erkennbar. Zum einen muss man sich ja klar machen, dass er nicht nur Natur wahrnimmt, also etwa dann die Eisberge oder eine neue Flora und Fauna, sondern er trifft ja auch auf Gesellschaften, etwa auf Tahiti, die ganz anders sind und die im recht verstandenen Sinne für ihn auch natürlich sind. Das heißt, er meint in diesen Gesellschaften natürliche Zustände von Gesellschaften erkennen zu können und überlegt dann schon sehr früh auf Tahiti, was passiert eigentlich, wenn sich dort eine Dekadenz herausbildet. Er trifft einmal auf einen tahitischen Fresser, so nennt er das, das heißt ein sehr korpulenter Mann, der von Frauen gefüttert wird. Und Forster explodiert in dem Moment, dass er sagt, das ist ja dasselbe wie das, was ich in Europa kenne, am Hof, also Dekadenz, Adelsschichten, die sich bedienen lassen. Was er nicht verstanden hat, ist, dass das ein Tabu war. Das heißt, der Mann musste gefüttert werden, weil er tabubedingt keine Nahrung anfassen durfte. Und das führt bei ihm zur Überlegung, dass er schon am Strand von Tahiti überlegt, ob es nicht auf Dauer zu Revolutionen kommen wird, wenn denn Gesellschaften so ungleich sich ausdifferenzieren, dass es dünne Schichten gibt von Adel oder von Klerus, die anderen ausbeuten.
Also 15 Jahre vor der Revolution.
Ganz genau. Das heißt, wir haben schon bei dieser Reise um die Welt die zentralen Motive beisammen, die später ihn zum Revolutionär machen. Und das ist so wichtig, weil es dann erklärt, warum er dann später bei der Revolution so unbedingt entschieden und radikal war, man muss sagen fanatisch war. Weil für ihn war die Revolution, das waren keine Ideen, das waren keine Utopien, sondern er meinte, dass er jetzt umsetzen kann, was er am anderen Ende der Welt schon erlebt hat, nämlich eine gleiche, freie Gesellschaft.
Können Sie vielleicht, bevor wir auf diesen Zusammenhang zwischen Revolution und Naturbetrachtung nochmal zu sprechen kommen, versuchen zu charakterisieren, wie Georg Forster auf, was Sie gerade fremde Gesellschaften genannt haben, schaut. Also wie mit sehr heutigen Vokabeln, wie neugierig oder wie exotistisch guckt er da?
Das ist ein weiterer Glücksfall unserer Geistesgeschichte. Es waren ja englische Expeditionen, die, das muss man sagen, durchaus wissenschaftliches Interesse verfolgt haben, aber gleichzeitig natürlich des imperialen Blicks nicht sich ganz entledigen konnten. Forster hat aus unserer Sicht den Vorteil, dass er im besten Sinne unverbildet war. Er war nie in einer Schule, hat kaum eine Universität besucht, hatte keinen festgefügten Kanon im Kopf, auch an Philosophien oder an Theorien und scheint aus dieser Position heraus anscheinend einen sehr freien Blick auf das zu haben, was er dort wahrnimmt. Klassisches Beispiel, er stößt auf Neuseeland auf Fälle von Kannibalismus. Und währenddessen andere das natürlich im europäischen Schema einfach nur krude verurteilen, beschreibt er es erstmal und versucht dann zu überlegen, ja, wie kann das dazu kommen, dass die sich gegenseitig auffressen? Das heißt, ihm fehlt die imperiale Geste, der imperiale Blick. Und er erkennt schon, das gehört natürlich dazu, dass jeder Europäer durch ein gefärbtes Glas blickt. Das ist ein Zitat von ihm. Und er möchte erkennen, wie denn sein Glas, durch das er blickt, gefärbt ist. Was sind meine Hintergrundvorstellungen, die ich mitbringe, sagt er, und mit welchem Recht urteile ich denn über die moralischen Vorstellungen der Menschen am anderen Ende der Welt? Geht das denn überhaupt? Und er rette sich dann auch in die Position, dass sein Glas zwar gefärbt ist, aber sei zumindest nicht trübe. Das heißt, er sagt, das ist natürlich auch ein Stück weit ein Kind der Aufklärung, alle Völker der Erde haben das Anrecht, von mir auf eine aufgeklärte, wohlwollende Weise beschrieben zu werden. Das ist natürlich eine Vorprägung für das, was dann Alexander von Humboldt im großen Maßstab in Südamerika auch machen wird. Endlich eine anerkennende Beschreibung der dortigen Kulturen ohne die kolumbianische oder den Blick von Kolumbus auf die Völker herabblickend.
Sprung. Wie wird der Mann revolutionär? Er sitzt 1789, wenn ich es richtig im Kopf jetzt habe, in Mainz, richtig? Erfährt er von den Vorgängen in Paris, vom 14. Juillet und so weiter?
Ja, erstmal wird er ja gar nicht revolutionär, weil er sozusagen jahrelang damit zubringen muss, überhaupt ein Einkommen zu bekommen. Dann hat er eine Krümmelstelle in Mainz, die ist zwar gut bezahlt, aber die Bibliothek ist nichts wert. Und dann ist es so, dass die Franzosen, also man kriegt natürlich auch die französische Revolution mit 14 Tagen Verspätung kommen die ersten Nachrichten hier an, man liest Zeitung und alle Intellektuellen sind elektrisiert, also auch Kant oder Schiller verfolgen natürlich genau, was dort abläuft.
Leute, die er zum Teil ja auch kennt, der ist
natürlich vernetzt, mit denen
hat sich mit Kant gestritten.
Genau, mit denen er auch in Kontakt steht. Und Forster nimmt das natürlich auch alles wahr. Dann kommt aber etwas hinzu, nämlich die Franzosen besetzen das Rheinland. Und zwar im Sinne einer Expansionspolitik. Sie wollen die Revolution schützen, betreiben Expansionspolitik, besetzen das Rheinland und Mainz wird zu einem französischen Territorium unter Eigenverwaltung ein Stück weit noch. Und das ist die Situation, in der Forster die weltgeschichtliche Situation für ihn gekommen sieht. Er überlegt, ob er weggeht aus Mainz nach Hamburg-Altona oder ob er dort bleibt und im Grunde genommen jetzt auch französische Verhältnisse in Mainz durchsetzen will. Das heißt, Mainz zur Republik umgestalten. Er entscheidet sich für Letzteres.
Und ganz offensiv und geht in Paris und hält Reden.
Ganz offensiv. Und zwar natürlich, weil er den Eindruck hat, erstmal wiederholt sich etwas, was er schon von woanders kennt. Das ist keine Idee, keine Utopie, sondern wir machen das jetzt, was ich von Tahiti auch kenne. Das lässt ihn also sehr schrankenlos werden.
Und können Sie das ein bisschen erklären? Was hat Tahiti mit Paris und mit Mainz zu tun? Ist das das Egalitäre? Also wie kann er das sagen?
Er hat die Auffassung, dass die Revolution etwas Natürliches ist. Und wenn man die Natur auf seiner Seite weiß, kann man sich ihr hemmungslos in den Dienst stellen.
Und das klingt ja für unsere Ohren heutzutage wahnsinnig fremd.
Also es ist eine Sackgasse.
Wenn man Natur und Politik in einem Atemzug nennt, dann eher in konservativen Perspektiven, es soll also organisch wachsen und so, oder man fasst Natur und Politik eher als Gegenteile auf, so Politik wird gemacht und Natur ereignet sich oder so. Wie kann der Mann Revolution für natürlich halten?
Das Interessante ist, dass die Natur oder der Begriff der Natur so flexibel war, dass sowohl die Befürworter der Revolution als auch die Gegner sich auf Natur berufen haben. Das heißt, die einen sagten, die Revolution der Verhältnisse ist ein natürlicher Prozess, und die anderen sagten, nein, die Revolution ist gerade ein Entgleisen aus den Bahnen der Natur. Wir müssen eigentlich zu den alten Verhältnissen zurück. Das heißt, die Natur ist an der Stelle im Grunde genommen der Schlüssel für das Verständnis, dass es Dynamiken gibt, der politischen Evolution, dem man sich anheimgeben muss. Also der Bezug auf die Natur ist uns heutzutage fremd geworden. Das ist 18. Jahrhundert, das würden wir so heute nicht mehr sehen. Aber der große Erkenntnisgewinn von Forster ist der, dass es Revolutionen gibt und die Dynamik der Revolutionen verdankt sich nicht der Vernunft, verdankt sich nicht der Ideen, verdankt sich nicht der Aufklärung. Das scheint nur so, sondern es gibt eine Dynamik im Untergrund, das war eben auch das Beispiel mit der Klimakatastrophe, es gibt Dynamiken im Untergrund und er hat die Metapher der Gärung dort immer. Es gärt und irgendwann kommt es zu einem Revolutionsprozess, den wir nicht in der Hand haben. Und deswegen ist Forster dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt so bereit, sich radikal in diesen Dienst zu stellen. Es finden sich so Sätze, die habe ich anfangs gar nicht verstanden, die überliest man auch so schnell. Er sagt einmal über die französische Revolution, Die Revolution machte sich von selbst. Das habe ich nicht verstanden. Und Philosophen sind begriffsstutzig und bleiben da stehen, wo andere weitergehen. Das wollte ich verstehen. Was meint Forster damit, wenn er sagt, die Revolution machte sich von selbst? Weil sie eine eigene Kraft und Dynamik ist. Und in die Moderne übersetzt könnte man sagen, oder ins 20. 21. Jahrhundert, nach Forster hat man begriffen, dass man den Rücken eines Tigers reitet, wenn man revolutionär ist.
Dieses Gären, den Rücken eines Tigers reiten, dieses sich anheimgeben und diese Revolution, die sich selber gemacht hat, das steht, finde ich, in so einer seltsamen Spannung zu dem Umstand, dass er sich da so als aktiv handeln, also offensiv rein begeben hat, also eigentlich versucht hat, Zügel in die Hand zu nehmen und Dinge zu gestalten und zu machen.
Aber so hat er sich nicht verstanden. Das ist das Interessante. Sondern er hat sich als ein Werkzeug eines natürlichen Prozesses verstanden. Das heißt, und das ist der heutigen Revolutionsrhetorik ja auch nicht fremd. Nicht ich bin der Revolutionär, der die Revolution anzettelt, sondern es gibt eine revolutionäre Dynamik und ich bin mich bereit, in den Dienst dieser Dynamik zu stellen. Das ist der eigentliche gefährliche Fanatismus. Und das Interessante ist dann, dass, Sie haben es eben erwähnt, Forster dann halt nach Paris geht. Er hat sich dafür ausgesprochen, dass Mainz, Frankreich, der Französischen Republik zugesprochen wird. Die Franzosen haben zugestimmt. Das Ganze dauert nur ultra kurz, 4 Monate, weil dann die österreichisch-preußischen Truppen Mainz zurückeroberten. Und Forster ist im Pariser Exil. Er kommt nach Paris, sieht die Verhältnisse dort vor Ort und fällt im Grunde genommen sofort von all seinen Ideen ab, weil er die Terrorphase, die zu der Zeit aufblüht, nicht mit dem verbinden kann, was er im Kopf hat. Das heißt, Forster ist bereits derjenige, der begriffen hat, dass Natur und Politik sich doch nicht so miteinander verbinden lassen, wie er es gedacht hat. Er hat alles auf eine Karte gesetzt, hat alles verloren. Er sagt dann zum Schluss, ich bin ratlos wie ein Kind. Und er weiß im Grunde genommen schon in dem Moment, das klappt alles nicht. Und unser Glück ist es im Grunde genommen, durch die Lektüre Forsters nicht nochmal in diese Sackgasse hineinlaufen zu müssen. Wir können vorsichtiger sein, Politik und Natur kurz zu schließen.
Ist das das, was wir da lernen sollen aus Ihrem Buch, vorsichtiger sein? Also meine letzte Frage wäre jetzt mit der Bitte um eine nicht allzu lange Antwort. Tatsächlich eine eher große. Also was machen wir damit heute? Wir können heute sehr viel billiger und schneller um die Welt reisen. Wir können sowieso faszinierende Bilder jeden Tag in solchen Maschinen, also sehen wir die ganze Zeit, wir müssen nicht um die Welt reisen, um das zu haben. Wir müssen nicht mal uns der Sprache bedienen, um faszinierende virtuelle Realitäten zu haben. Das Zeitalter der Revolutionen hat damals begonnen, ist heute zu Ende, möglicherweise sagen jedenfalls die meisten Menschen. Und den Zusammenhang von Politik und Natur sehen wir nicht evidenterweise. Was machen wir mit Georg Forster heute?
Das ist jedem Leser und jeder Leserin selbst überlassen. Es gibt keinen Impuls oder Imperativ, was man aus diesem Buch oder von Forster lernen soll. Das wäre auch falsch aufgezogen. Ich habe das Buch nicht geschrieben, um irgendwie jetzt etwas an Erkenntnisgewinn zu haben, sondern aus reiner Lust. Forster liest sich so wunderbar gut und man hat nur die Lizenz als Geisteswissenschaftler, das Gesamtwerk eines Autors zu lesen, wenn man auch über ihn schreibt. Von daher, für mich war das reines Faszinosum und man versteht vieles an der Moderne besser, wenn man Forster kennt. Was man daraus macht, man kann viel daraus machen und es lohnt sich, ihn zu kennen, aber es ist jetzt keine These, auf die ich das Ganze zuspitze, wo man dann sagt, dafür stehe ich jetzt ein. Nein, Forster steht schon gut für sich ein.
Georg Forster, Zwischen Freiheit und Naturgewalt. Herzlichen Dank, Jürgen Goldstein, fürs Gespräch.
Hier wieder umräumen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch stehen
lasst. Kann man kaum hinstellen.
Das sieht man uns gar nicht mehr dahinter, gell? Ich lege es wieder hin. Ja, den Abschluss dieser 5 wirklich sehr tollen Bücher bildet, kommen wir bei der Kunst jetzt an, nach Politik, Klimawandel, Pferden, Restaurants. Und zwar geht es um den Maler Adolf Menzel. Als der 1905 im biblischen Alter von 89 Jahren beerdigt wurde, soll sogar der Kaiser hinter dem Sarg hergegangen sein, habe ich noch gelesen. Also er galt als begnadeter Künstler und seine Historiengemälde Die Salon- und Krönungsszenen sind bis heute unbestrittene Meisterwerke und Werner Busch, lange Jahre an der Berliner Humboldt-Universität Professor,
nee? FU.
An der FU, habe ich es doch falsch gesehen. Hat einen ganz neuen Blick auf diesen Maler entwickelt. Im Vorjahr zum 200. Geburtstag ist sein Buch erschienen, Adolf Menzel auf der Suche nach der Wirklichkeit. Herr Busch, Sie haben ja schon 2004 ein etwas schmaleres Bändchen über Menzel veröffentlicht. Jetzt hat sich der Umfang quasi verdreifacht. Warum lässt dieser Maler Sie nicht los?
Das wollte der Verlag, dass ich das schreibe. Und das hat mich im Endeffekt gereizt. Die wollten ein Coffee-Table-Book und es ist ja auch eines geworden. Und da habe ich gedacht, also Coffee-Table-Book schreibe ich Ihnen nicht, sondern ich versuche einen ernsthaften Text zu machen. Und dann habe ich mir überlegt, was ist eigentlich an der Biografie von Menzel so, dass man den Eindruck hat, da stimmt die Forschung nicht bis heute. Und es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die zu Anfang als Frage für mich dastanden. Das hängt damit zusammen, Herr Rolf ist auch ein Spezialist dafür, dass an diesem Künstler sich ungezählte Anekdoten gebunden haben. Und diese Anekdoten haben das Bild von Menzel geprägt. Und die Wissenschaftler merken häufig nicht, dass sie diesen Anekdoten aufsitzen. Man muss Anekdoten haben zwar immer einen wahren Kern, aber man muss sie auf einer Art Metaebene lesen und begreifen, was sie eigentlich meinen. Und da gibt es bei Menzel eine ganze Reihe, wie er sein eigenes Leben im Grunde genommen stilisiert hat. Und dies wollte ich verstehen, was eigentlich die wirklichen Antriebe hinter einem solchen Werdegang gewesen sind. Denn es gibt erstaunliche Brüche im Leben von Menzel. Und die Forschung kann, wenn ich das sagen darf, nicht richtig damit umgehen. Mhm. Und genau das war mein Ausgangspunkt.
Sie sagen ja auch, dass er gar nicht, also er gilt ja als ein Vertreter des Realismus, aber Sie sagen, das stimmt so gar nicht. Er hat sich seine Wirklichkeit eigentlich kreiert und zwar aufgrund auch seiner Physiognomie her.
Naja, also Realismus ist ein Begriff, mit dem man wirklich nicht viel anfangen kann. Wenn es die bloße Naturwiedergabe ist, dann sagt einem jeder Realist in der Kunst, damit erschöpft sich mein Werk schon lange nicht. Und dann ist immer die Frage, was geht darüber hinaus? Und deswegen habe ich diesen Begriff sehr weitgehend vermieden. Ich habe von Wirklichkeitsaneignung gesprochen. Das macht dann gleich diesen persönlichen Prozess. Eine Person sieht die Wirklichkeit und macht sich ihren Reim darauf. Also insofern eine objektive Feststellung, was Realismus ist, gibt es nicht. Es gibt eine unendliche Geschichte von Realismustheorien. Und auf die wollte ich mich nicht einlassen, weil man damit sofort auf eine Ebene gerät, die dem individuellen Künstler und vor allen Dingen auch dem individuellen Werk nicht gerecht werden kann.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, bei der Lektüre Ihres Werks ist es ja so, dass Menzel eigentlich nur in dieser Wirklichkeit, die er sich als Maler schafft, wirklich auch lebt. Er hat ja gar nicht so ein wirkliches Leben außerhalb dessen, was er tut.
Ja, das ist das besondere Problem dieses Künstlers, der gehandicapt war, um es verkürzt zu sagen. Er war winzig, gut 1,40 Meter. Er hatte einen leichten Wasserkopf, man sagt es ungern, aber es war so. Und er schreibt von sich selbst, dass er ein Zaungast des Lebens gewesen sei, dass er keinen Klebestoff zur Gesellschaft gehabt habe, beides eigene Äußerungen. Und vor allen Dingen sagt er dann auch in seinem langen Kommentar an seine Erben am Ende seines Lebens, er hätte nie auch den geringsten Kontakt zum anderen Geschlecht gehabt. Das heißt also, der war von vornherein ein Außenseiter, obwohl er sich anderes gewünscht hat. Und aus dieser Außenseiterposition heraus hat er sich seinen Reim auf die Verhältnisse gemacht. Und das ist natürlich eine enorm bedingte Form der Wirklichkeitsaneignung. Das ist jemand, der kämpft um Anerkennung, der kämpft um das Begreifen dessen, was um ihn herum passiert. Er kämpft um Anerkennung auch in der Gesellschaft, genau wissend, dass er nicht dazugehört. Das ist das große Problem dieses Lebens von Anfang bis Ende gewesen. Und nun will man in der Kunstgeschichte ungern psychologisieren, aber bei diesem Künstler kommt man einfach nicht drum herum, sich klarzumachen, was hat den getrieben.
Sie sagen das ja auch in Ihrem Buch, dass das gar nicht so gut angesehen ist, sich quasi mit der Psyche des Künstlers zu beschäftigen. Warum ist das so in der Kunstgeschichte?
Naja, weil man auf die Art und Weise natürlich leicht spekuliert. Und bei einem Verstorbenen über seine psychologischen Bedingungen zu reflektieren, ist immer mit Risiko verbunden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und insofern muss man versuchen, das zum Beispiel über die Anekdoten und über das, was die Geschichte überliefert hat, zu verstehen, was die eigentlichen Antriebe sind. Um ein Beispiel zu sagen. Also der fängt an, weil er aus kleinen Verhältnissen kommt und man nicht weiß, was man mit ihm machen soll, bei seinem Vater in einer Lithografenwerkstatt anzuarbeiten und lernt das Lithografieren. Man stellt schnell fest, der Junge ist hochbegabt, kann unendlich zeichnen. Aber was muss er machen? Der Vater stirbt und nun ist der 17-Jährige Besitzer einer Lithografenwerkstatt und muss seine Familie, Mutter, Bruder, Schwester ernähren. Und was macht er? Er macht Gebrauchsgrafik. Und dann schreibt er selbst, also das sei ein mühsames Geschäft gewesen und er hätte es auch nicht recht gemocht und so etwas. Aber meine Frage ist dann gewesen, was konnte er da lernen? Denn er macht Diplome, Einladungskarten, Briefköpfe und so etwas.
Speisekarten habe ich gelesen.
Bei ja, Meisterbriefe für bestimmte Berufssparten und Ähnliches. Das heißt also lauter angewandte Grafik, wie man das nennt, die verfolgt eine bestimmte Form. Das ist die Arabeske, die es ermöglicht, in ein Gespinst von Formen, meist symmetrisch angeordnet, alle möglichen Dinge einzubauen. Und das gibt ihm die Möglichkeit, Bereiche der Wirklichkeit zu erobern, weil es ein spielerisches Verfahren ist mit dieser Arabeske, die in der Hochkunst, in der offiziellen Kunst überhaupt nicht ihren Ort haben. Das heißt, er erobert sich Bereiche des Wirklichen, die einem gewissen Tabu unterlagen oder überhaupt gar nicht gesehen wurden, dass sie Teil der Kunst sein könnten. Und meine eine These ist dann gewesen, dass diese Erfahrung, die er dort gemacht hat, er anschließend in die offizielle Kunst überträgt und damit der offiziellen Kunst Bereiche erobert, die vorher nicht dazugehört haben.
Hat er sich denn durch diese Anfänge auch so ein Selbstverständnis eher als Handwerker bewahrt?
Das kann man so sagen, ja. Er hat sich sogar als Arbeiter gefühlt. Und also das war nicht sonderlich politisch gedacht, aber ihm war klar, nur durch permanente Arbeit war es für ihn eine Möglichkeit, in dieser Gesellschaft irgendwie zu reüssieren. Und sein Ziel ist immer gewesen, und da ist er dann auch manchen Weg vielleicht umsonst gegangen, er wollte Historienmaler werden. Das ist die offiziellste Gattung gewesen und er hat sich vorgestellt, wenn man also alles, was in der Geschichte passiert ist, so genau rekonstruiert wie nur irgend möglich, dann wird daraus schon Historienmalerei. Den Idealismus klassischer Historienmalerei hat er von vornherein abgelehnt. Und dann ist er eben auf lauter Themen gekommen in der Historie, die im Grunde genommen keine historische Bedeutung hatten, die aber eben passiert waren. Und er erobert auf diese Art und Weise ebenfalls Bereiche, die sonst in der Historienmalerei überhaupt keinen Ort haben. Also seine ganzen berühmten Friedrichsbilder. Das sind lauter Szenen, zum Beispiel einer preußischen Niederlage, die er darstellt. Oder andere Szenen, wie Friedrich der Große Flöte spielt, was nun sicherlich die offiziellste Form der Darstellung eines Herrschers ist. Und so, wenn man diese Themen genau betrachtet, haben sie alle keinen offiziellen Charakter. Er ist im Grunde genommen kein Hofmaler, selbst wenn er später bei Hofe...
Kam ja auch nicht so gut an, was er da angeboten hat.
Nein, die Bilder waren kein Erfolg. Das ist erst die Kunstgeschichte, hat es zu einer Erfolgsgeschichte machen wollen. Und auch das ist umstritten. Als Wenzel stirbt, 1905, gibt es einerseits eine riesige Ausstellung, die größte Ausstellung, glaube ich, die es je in der Kunstgeschichte gegeben hat, mit 9000 Objekten. Es ist also abenteuerlich. Das liegt ja unter anderem daran, dass er von morgens bis abends gezeichnet hat. Und wir allein, heute schätzt man 14.000 Zeichnungen von ihm haben. Das ist ein permanenter Prozess, ich habe das so genannt, der Selbstvergewisserung. Also das Zeichnen ist für ihn sein Mittel, Kontakt zur Welt aufzunehmen. Das ist eine sehr vermittelte Form. Aber immerhin, er kann festhalten. Er bestimmt darüber, wie er die Welt sieht. Und das zeichnet er. Dass er sich dabei verpflichtet sieht, die Wirklichkeit so genau wiederzugeben, wie er sie sieht, ist das eine. Aber das andere ist, ob er es will oder nicht, er interpretiert natürlich auf die Art und Weise das, was er sieht.
Sie haben
und zwar aus seinem beschränkten Blickwinkel.
Sie haben jetzt schon erzählt, wie viel er gezeichnet hat, offenbar permanent. Aber ich fand auch sehr beeindruckend, wie Sie beschreiben, wie unglaublich genau er sich vorbereitet hat. Also Sie zeigen das an dem Bild, zum Beispiel das Eisenwalzwerk. Da hat er quasi fast sich da in diese Arbeit hineingearbeitet und wurde selbst zum Eisenwalzwerksmitarbeiter, hatte ich den Eindruck, als ich das gelesen habe bei Ihnen.
Ja, es ist wochenlang nach Schlesien zur sogenannten Königshütte gefahren und hat in der Fabrik studiert und Zeichnungen gemacht. Von ihm stammt dann die Äußerung, fast wäre er mitverwalzt worden. Das ist einerseits, das ist im Grunde genommen die Spannung, die interessant ist. Einerseits begibt er sich an den Gegenstand oder in die Situation dessen, was man dort macht. Andererseits aber nimmt er Distanz. Denn er ist ja nur der, der aufnimmt, was dort passiert. Er ist nicht wirklich Teil. Und insofern ist das seine Form der Aneignung. Er hat sich dann also nicht nur hunderte von Zeichnungen gemacht für das Eisenwalzwerk, sondern sich Literatur beschafft, um zu kapieren, wie funktionieren diese Maschinen. Und er zeichnet dann auch diese Maschinen, obwohl er das im Bild überhaupt nicht gebrauchen kann anschließend. Von unten, von oben. Er macht Angaben über dieses 6 Zoll lang, dieses 12 Zoll lang und ähnliches. Er eignet sich die Gegenstände an. Und in dem Moment, wo er sich auf seine Art und Weise die Gegenstände aneignet, beherrscht er sie. Das heißt, in dem Moment ist er ihnen gewachsen. Das heißt, es ist ein ununterbrochener Kampf um Selbstbehauptung.
Und es geht ja bis in die Technik hinein, oder? Er musste ja auch aufgrund seiner Kleinwüchsigkeit wahrscheinlich, wie hat er überhaupt diese Riesenbilder bewältigt technisch?
Also er nimmt bei vielen Bildern überraschenderweise, weil das kaum ein Maler sonst tut, eine erhöhte Position ein. Also es sind immer die Anekdoten überliefert, dass er auf Tische und Bänke steigt, selbst bei Hofe, um von da richtig zeichnen zu können, weil er sonst nichts sieht. Das ist wohl wahr, selbst wenn es auch in anekdotischer Form übertrieben wird. Aber das sagt zugleich aus, dass er tatsächlich versucht hat, einen erhöhten Standpunkt einzunehmen. Und das ist wieder ein interessanter Punkt. Denn in dem Moment, wo ich einen erhöhten Standpunkt einnehme, bin ich nicht auf der Ebene der Protagonisten, die ich da aufnehme in meiner Zeichnung, sondern ich erhebe mich über sie. Und in dem Moment bin ich nicht Teil der Sache, aber gleichzeitig kann ich versuchen, sie zu beherrschen. Und insofern ist dieses sich selbst erheben über etwas, pathetisch ausgedrückt, auch wirklich ein verzweifelter Akt, den er macht. Aber auf die Art und Weise kriegt er die Sache in den Griff. Und er macht also, wenn er ein Eisenwalzwerk, um am Beispiel zu bleiben, malen will, dann macht er erst auch einmal eine Grundrisskonstruktion dieses Eisenwalzwerkes. Dann unterrichtet er sich über alle Maschinen und vor allen Dingen über den Arbeitsvorgang. Also wir haben von Menzel eine Beschreibung, wie eine Eisenbahnschiene entsteht. Die ist besser als jede naturwissenschaftliche Beschreibung oder technische Beschreibung überhaupt in der Lage wäre, auch sprachlich, von einer ungeheuren Präzision.
Wie hat sich denn Menzel ausgewirkt auf die nachfolgenden Generationen von Malern? Also wenn Sie jetzt einen jungen Studenten bekommen haben, wie erklären Sie dem, warum er sich mit Menzel beschäftigen soll, was er dabei lernt?
Also auf Künstler hat er überhaupt nicht gewirkt.
Nee.
Nee. Schlichtweg nicht. Dieser Mensch ist wirklich ein Einzelgänger gewesen. Er hat keine Schule gehabt. Einige wenige haben versucht. Anton von Werner hat das sich an ihn herangemacht, so anders kann man es gar nicht ausdrücken, um ein Hofmaler zu werden, was Menzel nun wirklich nicht in dem Sinne gewesen ist. Nein, er hat keine Schule gehabt. Es gibt einen ganz späten Nachfahren, wenn Sie so wollen, von dem es wieder eine wundervolle Anekdote gibt, die Wolfgang Kemp gerade, glaube ich, heute in der Frankfurter Allgemeinen genannt hat. Er hatte sie mir vorher aber schon geschrieben. Und das stammt von Horst Janssen. Und Horst Janssen hat irgendwann erfahren, dass er ein uneheliches Kind ist und hat seinen Vater erfahren. Und den wollte er aber nicht haben. Und daraufhin hat er geschrieben, also meine Väter sind Rembrandt, Hokusai und Menzel. So. Und das überzeugt sehr, diese Anekdote. Denn dieser manische Zeichner Horst Janssen, das ähnelt Menzel enorm. Ununterbrochen auch gar nicht drüber nachdenken, warum muss ich das zeigen, sondern ich sehe das und ich will es wiedergeben und ich mache was daraus.
Haben Sie denn Ihre Menzel-Beschäftigung jetzt abgeschlossen oder kommt da noch mal was vom Verlag?
Naja, der Verlag hat mich vorsichtig, ich will es auf den immer schieben, vorsichtig gefragt, ob ich nicht, weil ich das relativ kurz in diesem Buch gemacht habe, aus bestimmten Gründen, ob ich mich nicht nochmal gesondert mit den Zeichnungen beschäftigen möchte. Und im Prinzip habe ich nichts dagegen.
Werner Busch, vielen Dank für dieses Gespräch. Und damit kommen wir jetzt zum Ende. Und ich glaube, ich soll jetzt noch sagen, dass das Buffet eröffnet ist. Vielen Dank.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.